Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur inzwischen sechsten Folge der PBM Kapitalansage. Mein Name ist Max Morrison.
Und ich bin Clemens Bär und wir begrüßen Sie heute aus dem 30 Grad warmen Hamburg und ich würde sogar sagen, bei uns im Podcaststudio sind es noch ein paar Grad mehr bei 90% Luftfeuchtigkeit.
Leider.
Sie haben letzte Woche nichts von uns gehört und das hatte auch einen Grund. Wir waren nämlich auf Reisen. Max, erzähl doch mal, wo es uns hin verschlagen hat.
Ja, gerne. Also ich war auf dem wunderschönen Schloss Bensberg in der Nähe von Bergisch Gladbach bei der FINPRO. Da haben sich bestimmt knapp 300 institutionelle Anleger versammelt, um über verschiedene Themen in der Kapitalanlage zu sprechen. Zum Beispiel über Immobilien ist ja für Institutionelle schon immer ein wichtiges Thema, war aber aufgrund der Marktlage in den letzten Jahren nicht das einfachste Thema. Da gab es dann zum Beispiel Einblicke, welche Sektoren besonders interessant sein können, also echt coole Einblicke. Dann natürlich auch Private Equity, für jeden Investor natürlich irgendwo spannend. Da ging es dann vor allen Dingen um die Frage, wann es mal wieder zur Ausschüttung kommt. Spoiler Alert, wahrscheinlich erst 2025 wieder. Und passend zur aktuellen Stimmung im Land war natürlich auch Fußball ein Thema, allerdings in der Kapitalanlage mit einem Special Guest. Das verrate ich mal an der Stelle. Das war nämlich der Matthias Sammer, Gewinner der EM 96. Der hat da auch ein bisschen Einblicke gegeben, wie man mit Fußball vielleicht den einen oder anderen Euro verdienen kann.
Ja, einen Europameister habe ich nicht gesehen letzte Woche.
Nee, wo warst du denn eigentlich?
Ich war auf dem Finance Festival in Frankfurt. Wir haben es ja hier im Podcast auch die letzten Wochen mehrfach angeteasert. Und ich glaube, der ein oder andere ist auch unserem Aufruf gefolgt. Es waren 650 Gäste da bei der Premiere des Events, das genau wie die Private Banking Kongresse von Reblau organisiert wurde. Ich denke, es war ein ganz gelungener Auftakt. Zumindest habe ich das auch von den Gästen gehört, mit denen ich dort gesprochen habe. Torben Lippert, unser Kollege und ich, wir waren auch ein bisschen eingebunden, durften da die Breakout-Sessions moderieren. Und es war ein sehr, sehr kurzweiliger Tag. Ich habe dann es gar nicht geschafft, auf den berühmten Digital Playground zu gehen.
Ah, schade.
Aber ich habe viele Videos und Bilder davon auch bei LinkedIn gesehen.
Ja, so mit 360-Grad-Kamera und so fancy Kram.
Zum Beispiel, die stand ganz hoch im Kurs. Im Schwerpunktthema widmen wir uns heute einem Gespräch mit Ara Sharifi, Vorstand der DZ Privatbank. Aber vorher, Max, lass uns doch einmal zu den News gehen.
Gerne. Da haben wir tatsächlich vor der Aufnahme noch eine spannende News reinbekommen. Und zwar, Metzler hat im Private Banking in Hamburg einen neuen Standortleiter eingestellt. Martin Eggert übernimmt ab 1. Juli das Private Banking in Norddeutschland komplett. Eggert war vorher bei der Hamburger Sparkasse im Private Banking als einer von vier Direktoren. Die kümmern sich bei denen um die drei Regionen bei der HASPA. Bei Metzler betreut er dann auch wieder den norddeutschen Raum. Also neben Hamburg zählt dazu zum Beispiel Bremen, Hannover und auch die kompletten Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.
Was passierte mit seinem Vorgänger?
Das war der Tobias Graf von Bernstorff. Der wird in den Ruhestand gehen. Laut Metzler wird er Eggert aber erstmal am Anfang dabei begleiten. Bis zum Jahresende soll der Übergang ungefähr gehen. Ja, der Graf Bernstorff ist seit gut 20 Jahren jetzt schon bei Metzler und leitete vorher die private Vermögensverwaltung in Nordrhein-Westfalen, hat da das Büro für Köln und Düsseldorf unter anderem eröffnet und war seit 2021 dann am Standort Hamburg.
Das dürfte ja den Start dann für Martin Eggert auf jeden Fall einfacher machen.
Ja, und ich denke, er wird sich dann auch in seinem neuen Büro gut einarbeiten können, weil das Metzler-Team zieht dann nämlich auch um an der Stelle. Und zwar innerhalb von Hamburg geht's von der ABC-Straße zum neuen Wall 55. Da soll es dann auch Platz für weitere mögliche Neuzugänge geben. Metzler eröffnet auch einen weiteren Standort in Berlin. Da gibt's bisher aber keine weiteren Details, außer dass man gute Fortschritte macht, wie es in der Pressemitteilung heißt.
Wir müssen wieder über die ABN AMRO sprechen. Vor genau einem Monat hat ja die niederländische Bank die Übernahme von Hockhäuser Lampe bekannt gegeben. Und jetzt soll bereits das nächste Übernahmeziel im Visier sein. Am Freitag hat die Börsenzeitung berichtet, dass die ABN AMRO kurz vor dem Kauf des deutschen Private Banking Geschäfts der HSBC steht, das ja ehemals HSBC Trinkhaus Burkhardt hieß. Und das klang schon alles sehr konkret, was die Kollegen da berichtet haben. Die Transaktion soll sogar in den nächsten 2 bis 3 Wochen bekannt gegeben werden, hieß es als erstes.
2 bis 3 Wochen klingt ja nach einem sportlichen Zeitplan, aber da hat es doch eigentlich sofort ein Dementi gegeben.
Ja, aber so ganz klar ist das dann wohl doch nicht. Das Handelsblatt hat am Freitag, wie du schon sagst, schon wenige Stunden nach dem Bericht der Börsenzeitung einen Artikel veröffentlicht und darin auch eine Sprecherin der Bethmann Bank zitiert, die ja Teil der deutschen Niederlassung der ABN AMRO ist. Und darin hieß es, die ABN AMRO hat keine Absicht, das Wealth Management Portfolio von HSBC zu akquirieren. Man konzentriere sich voll und ganz auf die Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe, die ja bis zum ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden soll. Auf unsere Anfrage und auch auf Anfrage anderer Medien wird dieses Dementi aber gar nicht bestätigt. Die ABN AMRO und Bethmann Bank kommentieren grundsätzlich keine Marktgerüchte, heißt es. Und das lässt natürlich doch etwas Spekulationsspielraum offen. Zumal, wenn man sich ein wenig im Markt umhört, doch oft zu hören bekommt, dass sich beide Seiten sehr wohl in Gesprächen befinden.
Was sagt eigentlich HSBC zu dem ganzen Vorgang?
Ja, die haben wir auch angefragt. Und die sagt, man prüfe weiterhin die strategischen Optionen. So das Zitat für das Private Banking in Deutschland. Es ist aber noch keinerlei Entscheidung getroffen worden, dass die HSBC generell offen für einen Verkauf des deutschen Private Bankings ist, ist ja ein offenes Geheimnis. Angeblich verwaltet die Sparte hierzulande noch ein Vermögen von rund 26 Milliarden Euro und die Bethmann Bank und Hauck Aufhäuser Lampe zusammen würden auf rund 70 Milliarden kommen. Das heißt, man nähert sich dann doch ungefähr der 100 Milliarden Marke.
Sportliches Ziel. Die Frankfurter Lebengruppe hat einen neuen Kapitalanlagechef ernannt. Peter Henrik Blumbart übernimmt das Ressort und rückt zusätzlich in den Vorstand auf. Wann genau Blumbart anfängt, ist noch nicht ganz geklärt, soll aber so spätestens ab dem 1. Oktober losgehen. Und damit hat die Frankfurter Lebengruppe auch einen Nachfolger für Christian Subbe gefunden.
Den es ja, wie wir auch einen Tag vorberichtet haben, nach Bad Homburg zieht.
Genau, Christian Subbe ist ab dem 1. Juli Investmentchef und Geschäftsführer bei Multifamily Office HQ Trust. Damit gibt es bei den Bad Homburgern wieder drei Geschäftsführer. Rainer Dietz, der die Position vorher hatte, hat das Gremium verlassen. Der neue Investmentchef verantwortet dann die Vermögensverwaltung und soll für, Zitat, signifikantes Wachstum sorgen. Bei der Frankfurter Lebengruppe hatte er unter anderem das Private Market Segment aufgebaut.
Nun bleibt die Frage, woher Peter Henrik Blumbart zur Frankfurter Leben wechselt.
Genau, Blumbart war vorher bei der SV Sparkassenversicherung, da auch als Kapitalanlagechef. Bei der Frankfurter Lebengruppe wartet dann ein spezielles Unternehmen tatsächlich auf ihn. Die sind nämlich einer der wenigen Abwicklungsspezialisten in Deutschland, spezialisieren sich also darauf, Bestände von anderen Versicherern zu übernehmen und diese dann weiter zu verwalten. Da kommen laut eigenen Angaben aktuell 700.000 Verträge zusammen mit einem Kapitalanlagebestand von 13 Milliarden Euro.
Max, kleines Brainstorming. Was verbindest du mit Volks- und Raiffeisenbanken?
Volks- und Raiffeisenbanken, Genossenschaft, Regionalbanken, Filialgeschäft.
Und Private Banking?
Ja, jetzt nicht so unbedingt.
Das würde Ara Sharifi, Vorstand der DZ Privatbank, gerne ändern. Gemeinsam mit unserem Herausgeber Malte Dreher habe ich Ara Sharifi vor einigen Wochen in der Niederlassung in Hamburg besucht. Das Interview, das bei dem Termin entstanden ist, ist diese Woche erschienen und verlinken wir dann auch in der Folgenbeschreibung. Und da wollen wir jetzt drüber sprechen.
Was war denn der Anlass überhaupt für das Gespräch?
Ja, vor allem erstmal die Wachstumspläne der Genossenschaftsbanken im Private Banking. Über das Projekt mit dem, ich finde, etwas sperrigen Namen Aufbau, Geschäftsfeld und Nutzung, Potenziale Private Banking. Das finde ich ein sehr schöner Name. Das BVR, dem Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, haben wir bereits Anfang des Jahres berichtet. Aktuell liegt der Marktanteil der Genossenschaftsbanken im deutschen Private Banking bei rund 12% und der soll zunächst auf 15% gesteigert werden, dann auch gerne darüber hinaus. Und man erhofft sich dadurch einen Zusatzertrag von 900 Millionen Euro jährlich.
Davon dürfte als Zentralinstitut im Private Banking und Wealth Management auch die DZ Privatbank profitieren, oder?
Ja, da hast du recht. Aber das mit dem Zentralinstitut ist ja so eine Sache im Genossenschaftsverbund. Stichwort genossenschaftliche Vielfalt. Die Banken sind alle selbstständig und können eben auch im Private Banking ihren eigenen Weg gehen. Insofern ist das BVR-Projekt, das die DZ Privatbank mitgestaltet hat, natürlich eine gute Sache für Sharifis Haus, wie er auch betont. Denn Private Banking wird darin jetzt als eigenes Geschäftsfeld definiert und die Volksbanken orientieren sich eben in ihrer Geschäftsausrichtung an den BVR-Empfehlungen.
Ja, genossenschaftliche Vielfalt. Jetzt gab es in den vergangenen Monaten aber auch gerade mehrere große Fusionen unter den Volksbanken.
Ja, da hast du recht. Allein in Hessen, wenn wir uns mal erinnern, die Frankfurter Volksbank und die Volksbank Aschaffenburg, da entsteht die größte Genossenschaftsbank, beziehungsweise die größte Volksbank. Die Volksbank Darmstadt-Südhessen und die Mainzer Volksbank haben fusioniert. Die Volksbank Mittelhessen will noch ein kleineres Institut schlucken und rücken dann nach der Bilanzsumme auch unter die Top 10 der größten Genossenschaftsinstitute auf. Also ja, da entstehen richtig große Institute, auch mit großen Private Banking Teams.
Was bedeutet denn das dann für das Geschäft von der DZ Privatbank?
Die DZ Privatbank bedient im Bereich von 250.000 Euro bis 1 Million Euro viele Volksbanken erstmal als Produkt- und Prozesslieferant. Die Beratung erfolgt dann weiterhin durch die Genossenschaftsbanken. Aber das ist natürlich auch ein Bereich, den die großen Institute dann auch mit einer eigenen Vermögensverwaltung selbst abbilden können. Ab 1 Million, wenn dann der Beratungsaufwand komplexer wird, kommen dann die Berater der DZ Privatbank ins Spiel. In Ausnahmefällen kann das bereits unter 1 Million Euro passieren. Also um nochmal zurück auf deine Frage zu kommen, je mehr der Genossenschaftssektor konsolidiert, desto stärker dürfte der Fokus der DZ Privatbank auf das Wealth Management gehen.
Warum sehen denn die Volks- und Raiffeisenbanken überhaupt so ein Potenzial im Private Banking und Wealth Management?
Ich habe ja eingangs über den Marktanteil im Private Banking gesprochen, der liegt bei etwa 12% und im Firmenkundengeschäft ist er deutlich höher, also über 30%. Und wenn man bedenkt, dass ein Großteil des Vermögens im Wealth Management einen unternehmerischen Hintergrund hat, dann leuchtet dieses Vorhaben ja erstmal ein. Und Sharifi hat einen fast flammenden Appell für die Regionalbanken gehalten. Da können wir gerne einmal reinhören.
Deutschland ist ein föderaler Markt. Da sitzen Weltmarktführer für irgendwelche Produkte irgendwo in der Fläche. Und die fühlen sich da auch ganz wohl. Die Volksbank, die da vor Ort sitzt, hat in der dritten, vierten Generation diesem Unternehmen zu seiner Größe verholfen. Der Mittelständler, der da draußen sitzt, der mehrere hunderttausend Arbeitsplätze hat, international verwurzelt, überall hin exportiert, der hat seinen Bezug.
Aber woran könnte es dann jetzt noch quasi hapern, dass diese Wachstumspläne nicht klappen, dass das nicht umsetzbar ist?
Ja, ich will das Wort Kompetenzvermutung nicht überstrapazieren, das man ja schnell anführt, wenn man von Private Banking und Regionalbanken spricht. Aber wir reden da eben nicht nur von der Kompetenzvermutung von der Kundenseite, sondern eben auch aus der Gruppe heraus. Und Sharifi sagt, ich will jetzt nicht sagen bemängelt, dass eben auch unter den Genossenschaftsbanken noch nicht so ein richtiges Bewusstsein herrscht, dass man mit der DZ Privatbank auch ein Wealth Management Haus in der Genossenschaftsgruppe hat. Und dieses Bewusstsein muss noch mehr geschaffen werden. Das ist auch so ein bisschen seine Aufgabe. Wir haben ihn dann auch gefragt, ob es vielleicht auch einfach trotz der genossenschaftlichen Vielfalt ein bisschen mehr Gestalterkraft von oben bräuchte. Und da hat er Folgendes gesagt.
Die gibt es ja gerade durch den BVR. Das ist ja jetzt gerade neu am Entstehen, dass wir neben Firmenkunden und Privatkunden das Private Banking sehen, weil viele Banken dann schon auf den BVR schauen. Und dadurch die Relevanz, die das jetzt bekommt, ist die Visibilität stärker.
Wir werden die Genossenschaftsbanken weiter im Blick behalten. Das ganze Gespräch mit Ara Sharifi können Sie, wie gesagt, jetzt auf unserer Seite lesen.
So, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. An dieser Stelle wollen wir noch auf unsere anderen Podcasts hinweisen. Clemens, jetzt einmal an dich die Frage, was haben wir da denn im Angebot?
Ja, natürlich das große Bild.
Und diesmal zu Gast ist?
Yvonne Brückner, Geschäftsführerin vom Forschungsinstitut Res Futura. Die spricht unter anderem über Nachhaltigkeit in Family Offices, beziehungsweise wie Unternehmerfamilien eine Nachhaltigkeitsstrategie implementieren können und ob sie das überhaupt wollen. Und dann haben wir noch einen prominenten Gast beim Finanzgourmet.
Genau, da haben wir eine Jubiläumsfolge und ist jetzt die 50. Ausgabe. Da gibt es dann auch dementsprechend zum Jubiläum besonderen Gast, nämlich Carsten Maschmeyer ist bei Caroline Zalkas und Oliver Mora zu Gast und gibt da in dem Podcast auch mal ein paar persönliche Einblicke. Also würde ich sagen, das Reinhören lohnt sich mit Sicherheit.
Ja, so persönlich, dass auch die Bild den Podcast schon aufgegriffen hat. Also hören Sie doch gerne mal rein.
Ansonsten wünschen wir uns, denke ich, weiterhin so ein schönes Wetter für die Heim-EM und natürlich auch weiter ein gutes Abschneiden der deutschen Mannschaft im Achtelfinale. Aber ich denke, gegen Dänemark dürfte das doch ganz gut ausgehen. Und ansonsten sagen wir an der Stelle
tschüss aus Hamburg.